Ist schon gesagt worden, der Anlass des Vortrags ist die Neuauflage unseres Buchs Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, so heißt das Buch. Und das Buch ist eine Sammlung von Aufsätzen, die im Laufe der letzten 30 Jahre in der Zeitschrift Gegenstandpunkt erschienen sind. Der erste, größte und älteste Artikel im Buch stammt aus dem Jahr 94 und behandelt das Kernstück der Demokratie, das ist die freie Wahl. Und der jüngste Aufsatz ist Ende 2019 veröffentlicht worden. Der behandelt den Populismus, eine alternative Form demokratischer Herrschaftsausübung. Und dazwischen liegen Artikel, die den demokratischen Wahlkampf im Allgemeinen und an einigen Sonderfällen behandeln, zum Beispiel anlässlich des berühmten Wahlkampfs von Barack Obama in 2008, also Change, Yes We Can und so weiter. Die nochmalige Überprüfung der Aufsätze durch die Redaktion hat ergeben, dass allenfalls einige Beispiele nicht mehr ganz so taufrisch sind. Aber die Lehren, die wir in dem Buch daraus ziehen, die sind noch sehr aktuell. Und dennoch, das Buch wird für viele Leser, vielleicht sogar für die meisten, eine Enttäuschung sein. Und es liegt daran, dass das Buch wirklich nur von der Demokratie handelt, die es gibt. Das heißt, es nimmt die Demokratie nicht als eine traditionsreiche Idee, ja, der menschlichen, gesellschaftlichen Selbstbestimmung. Das Buch prüft also auch nicht, inwiefern die Staaten, die sich Demokratie nennen oder Demokratien nennen, diese Idee verwirklichen oder auch nicht. Es macht deswegen auch keine Vorschläge, wo, wie, inwiefern mehr Demokratie gewagt werden könnte oder sollte. Es ist genau umgekehrt im Buch. Das Buch hat die real existierende Demokratie zum Gegenstand. Es behandelt, wie sie von den demokratischen Staaten organisiert und betrieben wird, mit ihren Institutionen, Verfahrensweisen, Gepflogenheiten, Sitten. Und es zieht daraus seine Schlüsse. Und die Schlüsse gehen darüber, was die Demokratie in der Realität ist, was ihr Zweck, was ihre Leistung ist. Und der allgemeine Befund steht schon in der Überschrift oder in der Unterüberschrift: Es ist die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Was damit ausgesagt ist, das ist schon mal das: Die Demokratie, das ist eine Organisationsweise für ein politisches Gewaltmonopol, also für eine Herrschaft eben. Und diese Herrschaft, wie alle Herrschaften, die bestimmt, was in der Gesellschaft gilt. Und das macht sie, wie alle anderen Herrschaften, nicht mit Befragungen, sondern mit Gewalt. Die organisiert die Demokratie, worin sie besteht, darum gilt es zu klären. Was mit perfekter Form gemeint ist, also die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, das wird im Laufe der Veranstaltung hoffentlich klar. Auf jeden Fall wird es mehrfach wiederholt. Um nochmal methodisch klarzumachen, worum es in dem Buch geht und worum es mir auch heute Abend geht. Dass wir im Buch und dass ich heute Abend die real existierende Demokratie schlecht mache, das ist für sich genommen kein Alleinstellungsmerkmal. Wer hat denn schon eine so hohe Meinung von der Demokratie, wie es sie gibt? Nehmen wir die freie Wahl. also das Kernstück der Demokratie, die Hochzeit der Bürgerbeteiligung, die Veranstaltung, wo die Bürger einmal wirklich das Sagen haben. Die freie Wahl, die gilt zwar im Prinzip als die Scheidelinie zwischen Gut und Böse, also zwischen Staaten, denen man kaum, für die man kaum das Wort Herrschaft benutzen will, auf der einen Seite, und Gewaltherrschaften auf der anderen Seite, zwischen Freiheit und Tyrannei. Die Wahl ist die Scheidelinie. Aber die Wahl selber hat bei den wahlberechtigten Bürgern keinen so guten Ruf. Wer hält denn seine Wahlstimme für besonders gewichtig? Wer meint schon, dass allzu viel davon abhängt oder davon abhängig gemacht wird? Inzwischen ist die größte Partei die der Nichtwähler, so sagt man das. Und es gilt allseits als problematisch, aber wer meint denn schon, dass die Wähler eine besonders gute Auswahl hätten? Viel üblicher ist die Rede vom kleineren Übel, das es zu verhindern gilt. Gerade jetzt, also heute, mal wieder, heißt es, es käme beim Wählen vor allem darauf an, Schlimmeres zu verhindern. Und das sagen derzeit sehr viele Wähler, die die AfD verhindern wollen, genauso wie die AfD-Wähler, die ihrerseits sagen, sie wollen Schlimmeres verhindern. Also die fortgesetzte Herrschaft der sogenannten Establishment-Parteien. Das sind nur ein paar Auskünfte von mündigen Bürgern, die sich offenbar nicht sehr viel darüber vormachen, was sie mit einem Gang in die Wahlkabine für sich machen können, für sich erreichen können. Und dennoch, zur Entfremdung von der Demokratie führt es in aller Regel nicht. Nicht einmal zum Fernbleiben von der Veranstaltung, also von der Wahlkabine. Üblicher ist es, viel üblicher, seine schlechte Meinung über die Wahl, über den Wahlkampf, über die Politiker, überhaupt über die real existierende Demokratie abzutrennen von der grundguten, unzerstörbaren Meinung darüber, was die Demokratie eigentlich ist. Also davon, was die Demokratie als hoher Wert ist, als Versprechen. Also was die Demokratie eigentlich sein müsste. Um dann beide konträre Meinungen, also die gute Meinung über das Prinzip und die schlechte Meinung über die Realität, gleichermaßen aufrechtzuerhalten. Das ist das Übliche. Das ist die übliche Art und Weise, wie die hiesige Demokratie bis zum Abwinken schlecht gemacht wird. Und ich will eine dezidiert andere Kritik präsentieren. Und die ist auch im Buch nachzulesen. Ich will nicht die Realität der Demokratie an einem Ideal von ihr messen und sie daran blamieren. Also nicht sagen, naja, so wie die Wahl die freie Selbstbestimmung realisiert, da muss man viel weiter gehen. Ich will stattdessen genau umgekehrt an der Wahl und an dem Wahlkampf nachweisen, was die Demokratie in der Realität ist. Und wenn man so will, wovon das hohe Ideal der Demokratie eben das ist. Ein Ideal davon. Die allgemeine These, um die es mir geht, ist dann die Demokratie ist nicht eine unvollkommene, womöglich vergeigte Weise, wie freie Bürger sich selbst bestimmen, ihren Willen realisieren, sondern das ist die Weise, wie sie mit ihrem Willen für die Herrschaft, die die Demokratie veranstaltet, in Anspruch genommen werden. Darauf will ich den ganzen Abend lang herumreiten und dafür brauche ich eine gute Stunde, vielleicht ein bisschen länger. dann gilt Freiheit für Diskussion. Wenn ihr zwischendrin dringliche Fragen, dringliche Einwände habt, dann könnt ihr sie gerne vorbringen, einfach die Hand heben, hoffentlich sehe ich euch. Und dann reserviere ich mir einfach die Freiheit, einigermaßen diktatorisch zu verfahren und zu sagen, die Frage möchte ich vertagen, den Einwand möchte ich vertagen, weil ich komme ohnehin darauf zu sprechen. Dann muss ich mich einfach daran erinnern, dass es da was zu klären gibt. So, wenn es recht ist, wäre damit die Einleitung abgeschlossen. Und ich will anfangen mit dem schon erwähnten Kernstück, mit der Hochzeit der Demokratie. Und das ist die freie Wahl. Was ist das für eine Institution? Nicht bestritten werden soll, dass die Bürger in der freien Wahl wirklich das Sagen haben. Dass sie wirklich gefragt sind. Die Weise, wie sie das Sagen haben, das ist passiver kaum zu denken. Und es fängt schon damit an, dass die Bürger vom Staat, wie es heißt, an die Urnen gerufen werden. Und der Ausdruck ist nicht einfach so ein Ausdruck, der passt auch ganz gut. Denn ob, wann, wie oft gewählt wird, wen und was die Bürger wählen dürfen, also Parlamentsabgeordnete, Präsidenten, wer wählen darf, also Geschlecht, Alter, Straftäter etc., das alles wird von der Verfassung und von den Gesetzgebern, also von oben geregelt. Diese Bedingungen finden die Wähler vor. Auch der Modus der Auszählung, die Weise, wie die Mandate zugeteilt werden, also Mehrheitswahl, Verhältniswahl, Erst- und Zweitstimmen, Überhangmandate und so weiter und so fort, das ist gerade in den letzten Tagen in den Nachrichten gewesen. All das wird vom Staat bestimmt. Es gibt auch eine 5%-Klausel mit der schönen Begründung. Sonst würde der Parlamentsbetrieb, der flüssige Parlamentsbetrieb, gestört werden. Es gibt Parteiverbote. Warum? Da könnten Wähler eine Partei wählen, die etwas ganz anderes will, als die Verfassung das vorsieht. Schon diese grundlegenden Bedingungen der Äußerung der Wahlstimme, die sind eine Klarstellung darüber, wer das bestimmende Subjekt der Veranstaltung ist, von vornherein. Wer definiert, worum es da geht und wie es da abgeht. Und es sind nicht die Wähler, sondern das ist der Staat, der sie zur Wahl ruft. Aber gut, im Akt der Wahl selbst, da ist der Bürger tatsächlich ganz frei. Aus welchen Gründen er seine Wahl trifft, das ist seine Privatsache, das geht niemandem was an. Er kann es sich schwer machen, er kann die Parteiprogramme im Detail studieren, kann die Parteien vergleichen bei der Rentenpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik und so weiter. Er kann es sich auch ein Stück leichter machen und das Wahlomat benutzen, wenn ihr das kennt. Da kann man, das ist es bei der ARD, eingeben, was einem so wichtig ist bei bestimmten Themen und dann kommt raus, wen man wählen soll. Man kann es sich ganz leicht machen und einfach irgendwas wählen, je nach Tagesform oder Geschmack, je nachdem, wie ein Politiker aussieht. Es geht sogar, das hatte ich schon erwähnt, eine Stimme für die AfD abzugeben, ganz ohne die AfD zu wollen. Das hört man immer wieder. Ja, die meisten AfD-Wähler, die wollen die AfD gar nicht, die wollen nur gegen die anderen Parteien wählen. Das geht. Es geht auch umgekehrt. Die anderen Parteien zu wählen, ganz ohne die haben zu wollen. Sondern nur, um die AfD zu verhindern. Das kennt man ja. man hält die Nase zu und stimmt dann doch für die CSU, weil man die AfD verhindern will. Also gut, wir sind nicht in Bayern, aber ihr versteht schon. Das alles geht, ist auch alles gleichermaßen gültig. Denn ganz egal, was man beim Wählen, beim Ausfüllen des Wahlzettels an Überlegungen vornherein tut, hinten kommt immer das Gleiche raus. Und das ist ein inhaltsloses, vorbehaltsloses Ja zu einer bestimmten Partei. Man mag alles Mögliche mit der Wahlstimme verknüpfen, alle möglichen Motive darüber, was man gern hätte, darüber, was man auf gar keinen Fall will. Man soll das ja auch, dazu wird man eingeladen. Was man allerdings mit der Wahlstimme sagt, hat mit alledem nichts zu tun. Auf dem Wahlzettel gibt es bekanntlich keinen Platz für Weils oder Warums, schon gar nicht sowas wie nur wenn, also gar keinen Platz für Vorbehalte. Der Wahlzettel drückt nichts anders aus als einen Freibrief an die Partei der eigenen Wahl. Man kann sich, wie gesagt, einbilden. Man würde zwar SPD oder CDU wählen, aber nur um die AfD zu verhindern. Man kann sich auch damit einbilden, man würde die CDU oder die SPD für die eigene Gegnerschaft gegen die AfD benutzen. Die Wahrheit ist genau umgekehrt. Die eigene AfD-Gegnerschaft, ja, die hat dann die SPD oder die CDU für sich benutzt. Die kassieren deine Stimme. Und was aus der Wahlstimme dann wird, das ist zwar das Entscheidende, aber das fällt eben nicht in die Entscheidungskompetenz des Wählers. In der Wahl entscheidet der Wähler also nur eins, und er entscheidet sich. Und die Freiheit, verbindlich zu deuten, was er damit gesagt hat, was er damit gewollt hat, das haben die Wahlsieger. Und das kennt ihr auf jeden Fall, direkt nach der Wahl gibt es immer diese Runden, manchmal nennt man sie Elefantenrunden. Und dann können die Politiker sagen, warum sie gerade gewählt worden sind oder auch nicht. Dann können sie einfach sagen, ja, wir wurden deswegen gewählt. Warum wissen sie das? Nicht deswegen, weil sie irgendwas wissen, sondern weil sie die Freiheit haben, genau das zu bestimmen. Die Freiheit haben sie und um die geht's auch. Aber nicht nur damit, sondern sie nehmen diese Freiheit vor allem so wahr, dass sie schlicht ihr Programm praktisch durchsetzen, damit verbindlich machen oder überhaupt konkret machen, wozu sie gewählt worden sind und sich dabei auf die Wähler berufen. Das kennt ihr. Alles, was ein gewählter Politiker macht, das tut er alles im Auftrag der Wähler. Der hat ja ein Mandat, heißt es. Und das Interessante an diesem Mandat ist, es ist überhaupt kein Mandat in dem Sinne, dass es den Mandatierten auf irgendwas verpflichten würde, sondern genau umgekehrt. Dann haben die Gewählten genau darin die entscheidende Berufungsinstanz, einen universellen Rechtfertigungstitel für ihr Programm. Das leistet man mit der Wahl. Das meine ich mit der Passivität, ja, dieses Sagens, das die Bürger haben. Nur sie geben ihr Ja ab mit ihren Überlegungen. Alles, was daraus folgt, bestimmen nicht die, sondern die anderen. Und gerade in dieser Passivität sind die Wähler als Aktive gefragt. Das ist der erste dialektische Gedanke. Wie sind sie gefragt? Eben als fiktive Auftraggeber der Politik. Als solche werden sie jedenfalls Tag für Tag in Anspruch genommen. Bei jeder Berufung auf die Wähler. Auch sie wird sich berufen und sie müssen den Setzungen gehorchen. So geht die Arbeitsteilung. Und das heißt, die Wähler in der Wahl, sie delegieren eine Freiheit, eine Entscheidungsfreiheit, die sie selber ausdrücklich nie hatten. Und es tun sie in der Wahl immer wieder, also endgültig. Das Stück Freiheit, das sie bekommen, das besteht darin und es besteht nur darin, die abzugeben. Der Staat, das regiert werden, das alles steht nicht zur Wahl. Nur ein Ja dazu, zu einer bestimmten Partei, die dann regiert, ist vorgesehen. Also, Zwischenfazit. Wenn man an diese Veranstaltung, die soeben beschriebene, den Maßstab anlegen würde, inwieweit sie die hohe Idee der Demokratie verwirklicht, also die Selbstbestimmung der Leute zu organisieren, inwieweit sie das Versprechen namens Demokratie einlöst, die Menschen über ihre eigenen gesellschaftlichen Angelegenheiten bestimmen zu lassen, dann müsste man sagen, an dem Maßstab gemessen scheitert die Veranstaltung komplett. Dann müsste man sagen, das ist ein einigermaßen grotesker Missgriff, eigentlich ein Hohn. Aber wenn das so ist, wenn die Realität der Wahl so weit abweicht von der schönen Idee von ihr, wenn es eine so krachende Abweichung ist davon, dann ist es ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass es bei der Wahl darum eben nicht geht. Dass der Maßstab ganz verkehrt ist. Dass man dem, was die Wahl leistet, was sie ist und sein soll, überhaupt nicht beikommt. Dass dieser Maßstab ihm ganz fremd ist. Dann hat die Hochzeit der Demokratie ein ganz anderes Ziel. Dann hat sie eine andere Leistung. Dann geht der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung eben in dem auf, was sie ist und was sie wirklich leistet. Dann ist sie eben die Art und Weise, wie den Bürgern ein ganz anderes Angebot gemacht wird. Dann besteht sie eben in der Zumutung und sie bezweckt die Zumutung, die eigenen privaten Meinungen, die eigenen Urteile, die eigenen Vorbehalte, die eigenen Unzufriedenheiten in vorbehaltlose Zustimmung zu verwandeln. Und zwar durch die sehr praktische Tat einer Ermächtigung von Regenten über sie. Also bekommen die Bürger in der Wahl ein Stück Bestimmungsmacht zugestanden, um sie in eine Ermächtigung über sie zu überführen. Ebenso, wie es einzig vorgesehen ist. Dann ist das, diese Leistung, der Maßstab für die Wahl. Die ist also kein schlechtes Angebot in puncto Selbstbestimmung, sondern eine Beanspruchung des Willens, der Unzufriedenheit der Wähler für die Herrschaft. Dann ist sie nicht ein schlechtes Mittel der Freiheit der Bürger, sondern dann ist sie ein Mittel der Freiheit der gewählten Politiker, der Regierung, der Delegierten. Und dass die Demokratie das in der Wahl organisiert, also die Mobilisierung des Willens, der Unzufriedenheit der Leute, als Zustimmung zu der Herrschaft, das macht die Demokratie zu einer ziemlich perfekten Herrschaftsform. Also das war jetzt der erste Beweisgang, wenn man so will, was man an der Realität der Wahl sehen, was man daraus lernen kann. Was ich damit nicht gesagt haben will, ich habe ja ziemlich darauf herumgeritten, inwiefern es scheißegal ist, was die Wähler denken, wollen, sagen, nicht wollen. Was sie tun, ist eine Ermächtigung zur Freiheit der Gewählten. Was ich damit nicht gesagt haben will, ist, dass die Leute damit der Willkür der Politiker ausgesetzt werden. Einerseits ist es schon so, die Gewählten sind wirklich frei. Sie sind, wie es heißt, nur ihrem Gewissen verpflichtet. Und andererseits, ein demokratischer Rechtsstaat, der legt sehr viel Wert darauf, dass die gewählten Politiker eben nicht frei sind, so zu herrschen, wie sie wollen. Dass sie durch den Wahlsieg nicht dazu ermächtigt werden, ihre Willkür walten zu lassen, sondern ihres Amtes zu walten. So heißt das. Und das heißt, die Freiheit, die die Wähler den Gewählten verschaffen, die hat einen Inhalt. Und zwar einen ziemlich feststehenden. Und der liegt institutionalisiert vor. In Ämtern, die sich wiederum in diversen Ministerien befinden. Und die haben nicht nur traditionelle und feststehende Namen, sondern jeweils einen ganzen Aufgabenkatalog mit dazugehörigen jeweiligen Notwendigkeiten, Aufgaben eben. Und dafür, für diese Posten, ja, dafür selektieren die Wähler das Personal, beziehungsweise die Partei, die dann wiederum bestimmt, wer an welchen Posten kommt. Und schaut man sich die Ämter und Ministerien an, dann geben sie mit diesem festen Aufgabenkatalog ein ziemlich umfassendes Bild ab von der Gesellschaft, die dann demokratisch regiert wird. Sie geben ein Bild darüber ab, worum es in ihr geht, was ihre Zwecke und Notwendigkeiten sind, die den Aufgabenkatalog von Politikern eben ausmachen. Und dazu will ich ein paar Schlaglichter auf einige Ministerien werfen. Fangen wir an mit dem Wirtschaftsministerium. Worum kümmert die sich? Klar, die Wirtschaft. Worum? Ja, darum, dass es ihr gut geht. Und das ist hierzulande einfach gleichbedeutend damit, dass sie wächst. Und das ist nicht nur der Standpunkt von dieser oder jener Partei, sondern das ist bei uns eine absolute Selbstverständlichkeit, weil sie so systemisch gesetzt ist. Der Reichtum der Nation, klar, die besteht im Wachstum der Wirtschaft, das weiß doch jeder. Alles andere hängt davon ab, das kriegt man dauernd gesagt. Also das ist bei unserer Wirtschaft um so etwas wie die erfolgreiche Akkumulation von Kapital geht. Dass der Reichtum der Nation dann eben darin besteht, darin sein Maß hat, dass er immer mehr wird. Und dass das Leben aller anderen davon abhängt, ob, inwieweit sie sich dafür nützlich machen, sie dafür nützlich sind. Und dass das alles nicht zur Wahl steht. Also das sagen nicht nur marxistisch verdorbene Zungen, so wie ich eine habe, sondern das belegt ganz praktisch, darum kümmert sich nämlich dieses Ministerium über alle Legislaturperioden hinweg. Dieses Wachstum muss funktionieren. Darüber gibt es keine zwei Parteipositionen. Das ist der Maßstab, an dem sich Parteien messen, sich messen lassen. Und wenn sie das, wie in der Demokratie üblich, in Konkurrenz zueinander tun, sich darüber oder an der Frage vergleichen, dann tun sie das mit verschiedenen Varianten davon, wie das zu gehen hat. Dann geht es immer darum, und das sagen sie selber, wie man das, dieses Ding namens Wirtschaftswachstum, das Geschäft, das wachsen soll, wie das am besten geht und was der Staat dafür zu tun hat. Das ist die erste Auskunft über das feststehende Ziel. Also dieses Ministerium, in das Politiker gewählt werden. Aber das ist nur der Anfang. Gehen wir diesem Reichtum nach. Das kann man so machen, indem man festhält, es gibt auch ein Ministerium für Arbeit und Soziales. Das ist sogar das größte Ministerium, gibt jedenfalls das meiste Geld aus. Darauf verweist vor allem die FDP immer wieder. Ja, schön. Das ist sehr sozial. Was zeigt das eigentlich? Ja, dass mit dem Reichtum der Nation sehr viel Elend einhergeht, ganz offenbar. Das zeigt, dass alles offenbar Not tut. Dass es sehr viele gibt, die als einzelne freie Wirtschaftssubjekte existenzunfähig sind, von vorne bis hinten staatlich unterstützungsbedürftig sind. Längst bevor die Sozialhilfe greift. Und da kann man an alle großen Leistungen und kleine Leistungen, die man kennt, der Arbeitslosenversicherung, na, Leute, die arbeiten gehen, aber die Arbeit richtet sich danach, nicht danach, ob sie es brauchen, schon gar nicht danach, wie viel sie verdienen müssen, damit sie das bekommen, was sie brauchen, sondern es gibt ja immer wieder Arbeitslosigkeit, da fallen die Leute schnell ins Nichts. Das bestätigt ein Ministerium, das sich darum kümmert. Und dann gibt es die Rente und dann gibt es die Pflege und so weiter und so fort. Lauter Ausweise davon, inwiefern die Leute inwiefern sie unfähig sind, für sich selbst zu sorgen, wenn nicht der Staat mit sehr viel Geld hinterher ist. Geld, das er außerdem den Leuten selber abknapst. Und das sagen auch hier so was Hässliches. Das sage ich nicht nur als unverbesserlicher Kommunist, sondern was könnte die Zuverlässigkeit, also das wäre meine Frage, was könnte die Zuverlässigkeit, mit der dieser Reichtum mit Elend einhergeht, besser belegen als die Existenz eines ganzen Ministeriums, das sich eben darum kümmert. Und an dem man sieht, dass die Betreuung dieses Elends der Zufälligkeit der privaten Wohltätigkeit überhaupt nicht überlassen wird. Überlassen werden kann, offenbar. Ja, warum? Klar, damit es mit dem Wohlstand der Nation eben, wie es heißt, nachhaltig, sozial stabil, sagt man auch heutzutage, also ganz korrekt weitergehen kann. Das leistet dieses Ministerium. Und auch darüber gibt es keine zwei Meinungen in dem Sinne, ob das nötig ist, worin die Aufgaben bestehen sollen. Auch das ist ein Maßstab, an dem sich Parteien messen, wie gut sie sich in die sozialen Konsequenzen von dem Reichtum kümmern, der ja wachsen soll. Auch das steht nicht zur Wahl, sondern das Personal dafür wird durch die Wahl bestimmt. Und es ist das Funktionieren von dem, was funktionieren soll, also von dem Kapitalismus im Allgemeinen. Das ist auch sehr viel unwidersprechliche Gewalt beruht, ohne die er nicht vom Fleck kommt und keine Sekunde läuft, wenn die nicht intakt ist, also wenn die Durchsetzung dieser Gewalt außer Frage steht. Das ist schon wieder keine bloß marxistische Deutung, sondern das ist eine offizielle Tatsache und um die kümmert sich ein ganzes Innenministerium, Justizministerium auch, wenn man so will. Und daran sieht man, dass die hiesige Ordnung, die braucht, heißt es. Und die ist eine Frage von monopolisierter Gewalt. Die muss sein. Und die erzwingt, das heißt ja Ordnung, Unterordnung unter die vom Staat gesetzten Regeln und steht dabei gar nicht erst auf dem Standpunkt, also kein Innenminister steht auf dem Standpunkt, ich sorge dafür, dass wenn es Ausreißer gibt, dass es alles eingerenkt wird. Sondern diese Ministerien gehen davon aus, dass ohne absolut flächendeckende Gewalt nichts läuft. Dass die Interessen, wie es die gibt, die kommen nicht miteinander aus, so im Allgemeinen gesagt. Die verhalten sich zueinander so gegensätzlich, dass Frieden nur dann herrscht, wenn er auf der Durchgesetztheit einer höheren Gewalt über den Leuten, ja scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie mein Verb heißen soll, nur dann herrscht sie, wenn diese Gewalt durchgesetzt ist. Davon zeugt ein Innenministerium, auch darüber gibt es keine zwei Meinungen in dem Sinne, sondern parteimäßige Varianten, wie man das am besten macht. Auch das ist ein Maßstab, an dem Parteien sich messen. Nichts davon steht zur Wahl. Und dann gibt es ein Finanzministerium, das kümmert sich um einen Staatshaushalt, der dafür sorgen soll, dass der Staat sich die nötigen Mittel für all diese schönen Aufgaben verschafft. Auch da wird nicht gefragt, das wisst ihr ja auch, da wird das Geld hergenommen in Form von Steuern und für anders betuchte Bürger namens Finanzkapitalisten, da gibt es eher das schöne Angebot von Investitionsmöglichkeiten. Auch das macht ein Staat und was macht der Finanzminister? Er achtet drauf, dass alles, was der Staat sich dann vornimmt mit dem Geld, ja, dass der Staat einzieht, dass das alles finanzierbar bleibt, wie es heißt. Ich sage nur ein Wort oder einen Satz zu dieser Kategorie. Ja, Finanzierbarkeit. Jetzt muss ich mal meinen Text wieder kennenlernen. Das habe ich offenbar gestrichen. Jedenfalls sorgt der Finanzminister dafür, dass die gesamte Tätigkeit des Staates, dass sich das als produktiv für die ökonomische Basis erweist. Ja, das heißt finanzierbar. Das heißt, dieser Staat soll sich nicht sonst was vornehmen, sondern stets dabei achten, dass das, wovon der lebt, dass diese Basis sprudelt. Auch das ist ein ganzes Ministerium, das belegt, was der herrschende Zweck in dieser Gesellschaft ist. Also schon wieder, was nicht zur Wahl steht. So, und ein letztes Ministerium, dann ist ein paar Fortschritte am Ende. Dass all das nichts ist, dass der Reichtum der Nation nicht gedeihen kann, wenn die Bereicherung der Unternehmen, die ja das Wachstum machen, sich nicht in alle Ecken des Globes erstrecken kann. Und dass das von Anfang bis Ende lauter zwischenstaatliche Gewaltfragen aufwirft. Ja? So dass der Weltfrieden eigentlich immer das ist und bleibt, ein ewiges Ideal. Auch das sage nicht nur ich. Das versuchen Außenpolitiker, Verteidigungspolitiker schon seit Ewigkeiten klarzumachen. Und das tun sie von Anfang bis Ende. Und darum kümmern sie sich dann auch praktisch, also um die Durchsetzung der staatlichen Gewalt nach außen und einen national ganz nützlichen Verkehr mit anderen Staatsgewalten, in Friedens- wie in Kriegszeiten. Also wie die Politik aussehen soll, die in diesen unterschiedlichen Ministerien betrieben wird, worin genau die Politik die Notwendigkeiten sieht, oder besser gesagt, wie die Politik diese Notwendigkeiten genau definiert, also was sie verlangen, wie die Prioritäten gesetzt werden. Bei all dem unterscheiden sich die Parteien gewiss, das soll nicht geleugnet werden. Doch sie unterscheiden sich genau dabei, also dabei, sie stellen unterschiedliche Alternativen der Bewältigung der dazugehörigen, der zu diesen Aufgaben gehörigen Notwendigkeiten, also der ökonomischen, der sozialen, der außenpolitischen. Es soll nicht gesagt sein, dass es da keine Unterschiede gibt. Auffällig ist aber, worin der deutlichste Unterschied besteht. Also wenn ihr an die Parteienlandschaft oder an das politische Leben, wie ihr das kennt, der deutlichste Unterschied in einer Demokratie, gerade in Deutschland, ist, ob eine Partei an der Regierung ist oder in der Opposition. Wenn sie in der Opposition ist, dann ist klar, dann findet sie alles verkehrt, was die Regierung macht. Das gehört sich so. Man kann sich von Journalisten sagen lassen, das macht man halt so. Das ist sogar der Job einer Opposition. Einfach alles schlecht zu finden, was die Politik macht. Und wenn sie in der Regierung ist, was ist dann? Ja, dann findet sie, dass die Opposition leicht reden hat. Was lernt man da? Ja, dass die Opposition, wenn sie da rumkritisiert, dass sie bloß Parteipolitik betreibt. Wohingegen die Regierung, was macht die? Die ist ganz staatsmännisch. Nicht parteipolitisch, sondern sie kümmert sich um die Notwendigkeiten, die es nun mal gibt. Beide Seiten zusammengenommen. Worum dreht sich der große Streit, den es gibt zwischen den Parteien über diese feststehenden Aufgaben. Was ist der große Unterschied? Ja, das besteht schlicht darin, wer macht das besser? Und heutzutage sagt man, wer kann das? Und der Merz hat neulich gefunden, Herr Scholz, Sie können das nicht. Warum zitiere ich das? Das ist ja ein Ausweis davon, wie sehr die Parteien selber sagen, worum es bei der Wahl geht, ist das, es braucht Politiker, die sich um das kümmern, was nun einmal zu tun ist. Der entscheidende Unterschied ist, wer macht das Feststehende besser? Dazu sollen die Bürger ihren Beitrag leisten in der Wahl. Das Personal dafür selektieren. Und dass es bei der Wahl darum geht, also um das personelle Bestücken eines Regierungsapparats, dessen Aufgabenfelder, dessen Erfolgskriterien weitgehend feststehen. Das kann man auch daran studieren, gerade heute, wie sogenannte populistische oder extremistische Parteien auf beiden Seiten des politischen Spektrums besprochen werden. Also Parteien, die einen radikalen Politikwechsel versprechen. Also zum Beispiel damals, also sehr damals, die Grünen. Und heute zum Beispiel die AfD. Wie werden solche Parteien besprochen? Einerseits klar, es wird Alarm geschlagen. Aber wie? Ich will darauf aufmerksam machen, solche Parteien, denen wird nachgesagt, sie sind ideologisch, inkompetent, ahnungslos, unprofessionell. Sie können es gar nicht. Haben keine Ahnung. Was sind das für Kategorien? Was sind das für Vorwürfe? Man merkt, hier wird nicht einfach ein alternatives Programm schlecht gemacht. Das, was ihr wollt, taugt nichts. Gibt es ja natürlich auch. Aber die hohe Kunst der politischen Kritik besteht nicht darin zu sagen, das, was ihr wollt, taugt nichts, sondern das, was ihr wollt, das geht nicht. Das zeugt von Inkompetenz. Da wird also die Unfähigkeit angeprangert, das zu tun, was nun mal feststeht. Also hier wird ein feststehendes Programm, dessen fachgerechte Abwicklung, eingeklagt gegen Politiker, die bloß per Wahlsieg reingekommen sind. Das haben sie hier verloren, heißt der Standpunkt. Aber das ist nur die eine Seite. Andererseits, und das finde ich ganz interessant, wird immer wieder einfach aus dem gleichen Grund zur Gelassenheit geraten. Ja, das Amt, die Erfordernisse des Regierens, des Politikmachens im Parlament, so wie das halt läuft, das wird die Neuen schon darüber belehren, was geht und was nicht. Da heißt es immer wieder, da werden sie schon schnell ihre Hörner abstoßen. Und was gerade im letzten Fall als wohltuendes Korsett des Rechtsstaats, also der etablierten Realitäten der Politik, oder schlicht als die kaum dehnbaren Grenzen der Finanzierbarkeit von politischen Versprechungen besprochen wird. Das ist zwar mit Korsett, also mit der Unfreiheit der Politik, vielleicht nicht ganz so gut beschrieben, aber also, es bleibt dabei, die Politiker, die sind frei. Nur, worauf das verweist, ist eben das, worauf ich rumreite. Es verweist auf ein feststehendes Wozu der Staatsaufgaben. Institutionalisierte Zwecke, auf etablierte Erfolgsmaßstäbe der Politik. Und die haben Politiker wohl oder übel in Rechnung zu stellen, denen haben sie zu entsprechen. Also bei allen Unterschieden, die sie dabei haben. Und das alles verweist eben auf die einen herrschenden Zweck, für den Politiker gewählt werden. Nächstes Zwischenfazit, also von diesem Kapitel. Die Festigkeit dessen, was man manchmal auch Raison nennt, also die Festigkeit des etablierten Staatsprogramms, der Aufgaben der Politik, das macht die demokratische Befragung der Bürger, die Beteiligung der Bürger nicht weniger wichtig, sondern umso wichtiger. Also der Umstand, dass alles feststeht, ist überhaupt nicht der Grund dafür zu sagen, lassen wir das mit dem Wählen. Sondern das macht das Wählen erst recht wichtig. Warum? Ja, mit Unzufriedenheit wird festgerechnet. Ignoriert wird sie nicht in der Demokratie. Verboten schon gar nicht. Dafür lobt sich die Demokratie. Sie macht der Unzufriedenheit sogar ein Angebot, das eben Besprochene. Kann sich artikulieren, auf die Politik einwirken, aber ebenso, auf die eben beschriebene Weise, dass sie für das Gelingen, für das Management des festen Programms mobilisiert wird. Die Demokratie organisiert also die Äußerung von unzufriedenen Bürgern mit ihren Unzufriedenheiten, mit ihren Vorbehalten, als die Zustimmung zum Staatspersonal und damit auf dem Weg der Unterstellung der Ämter, der Aufgaben, der Raison, der Nation. Genau darin bewährt sich die demokratische Wahl, um es nochmal zu sagen, sie mobilisiert den Willen der regierten Bürger. Und das macht sie als Herrschaftsform ziemlich perfekt. Ich habe ein letztes Kapitel und dann ein Schlusswort. Das letzte Kapitel, das dreht sich um die demokratische Willensbildung. Ja, es wird mir hauptsächlich um den Wahlkampf gehen, aber der Wahlkampf, wie man weiß, der findet nicht nur das ganze Jahr über statt, sondern eigentlich dauernd. Die Willensbildung der Bürger sowieso, ja, das ist das Schöne an der Demokratie. Die Politiker werden dauernd zur Rechenschaft gezogen. Also dürfen sie nicht nur dauernd im Parlament reden, sondern gleich danach können sie auch in Talkshows auftauchen und wieder sagen, warum es so toll ist, was die machen, warum es scheiße ist, was die anderen machen und alles dazwischen. Und jetzt geht es mir darum, wie geht das? Wie läuft das ab? Ja, die Willensbildung der Bürger, was kann man daran studieren? Eben darüber, worum es in der Demokratie geht. Ich fange so an. Natürlich ist es so, dass die Politiker sich fürsorglich an die Wähler wenden, mit ihren Interessen, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten. Wie tun sie damit? Wie tun sie das? Ja, sie labern ihnen die Ohren voll damit, wie offen ihre eigenen Ohren für ihre Sorgen sind. Das ist die Hauptverkehrsform. Und egal, was die Politiker da zu hören bekommen, also darüber, was die Bürger bewegt, wie es heißt, oder plagt, oder wo der Schuh drückt, die hören immer wieder dasselbe heraus. Immer wieder dasselbe hören sie raus, und das ist ein Ruf nach guter politischer Führung, also nach der, die sie zu bieten haben. Und das, ja, das hört sich an wie ein Witz, das ist aber auch der ganze Witz an der Willensbildung in der Demokratie. Dieses Ding, die Überführung von Sorgen und Nöten der Bürger in einen Ruf nach guter politischer Führung, das ist das ganze Prinzip der politischen Willensbildung. Und deswegen kann man die Willensbildung als eine einzige Schule des Nationalismus bezeichnen. Nationalismus nicht gleich in dem Sinne, hurra, hurra, Deutschland vor, noch ein Tor und so weiter, sondern in der eigentlich viel heftigeren, im viel grundsätzlicheren Sinne, alles, was die Bürger bewegt, muss sie zu einer Stimme für die Herrschaft bewegen. Dafür, dass sie was braucht, eine herrschaftliche Gewalt, die sich um was auch immer kümmert. Und die bieten die Politiker dann. Nicht Erfüllung von Einzelinteressen, sondern ein Bedarf nach Führung. Manchmal heißen die Einzelinteressen Partikularinteressen. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass gar nicht mehr so klar ist, ob man immer das Pejorative, also das Schlechte daran raushört. Also bloß Partikularinteressen kennt man vielleicht. Ja, darum geht es nicht, sondern alle Interessen, da kommt es darauf an, dass die Bürger wissen, wo sie ihren Platz haben. Und das heißt, wovon sie abhängen. Und so ist es ja auch nicht, dass die Sorgen und Nöte allzu verschieden sind. Die sind in dieser Gesellschaft nämlich ziemlich stereotypisch. Ja, der eine große Bedarf heißt, es braucht natürlich Arbeit. Kann man sagen, es ist eigentlich komisch. Wirklich, kein Mensch braucht Arbeit, jeder braucht Geld. Aber da gibt es offenbar, und das sind die allermeisten, sehr viele Leute, die können nicht einfach sich auf die Socken machen und Geld machen, sondern es sind abhängige Figuren. Sie brauchen welche, die sie nützlich finden und nützlich machen für ihre Bereicherung. So, Kurzfassung davon, was es heißt, es braucht Arbeitsplätze. Also, worum kümmert sich die Politik? Ja, sie kümmert sich darum, tut ihr Bestes dafür, dass dann eben das gelingt. Diese Geschäfte. Ja, die politische Führung, die es dafür braucht, um die kümmert sich die Politik. Wo die Leute bleiben, das ist eine andere Frage. Es ist dem untergeordnet. Aber was geleistet ist, das ist dann eben die Überführung von dieser Notlage der Leute, also auf Arbeit angewiesen zu sein, ohne selber dafür sorgen zu können, in einen Bedarf nach einer Herrschaft, die sich darum kümmert, dass die Abhängigkeit aufgeht. Ich belasse es bei dem einen Beispiel. Es gilt bei uns sogar nicht nur als tendenziell unsauber, sondern es gilt sogar als undemokratisch, wenn man sowas macht wie: Ich mache dir ein direktes inhaltliches Versprechen, ich setze das durch, wenn ich an die Macht komme. Das ist Populismus. Das gilt als eigentlich undemokratisch. Wenn Parteien sowas machen, und eigentlich macht es auch, also klar, jede Partei macht ihre Versprechungen. Wenn man sowas macht, dann heißt es immer, gerade wenn es um besser betuchte Interessen geht, da werden bloß Special Interests bedient, also bloße Lobbyinteressen. Normalerweise heißt es einfach, da wird das Volk gespalten. Ja, wenn man immer sagt, die einen kommen nicht zum Zuge, die anderen sehr wohl, ja, dann spaltet man das Volk. Das hat ein demokratischer Politiker eigentlich nicht zu machen, sondern er hat sich verantwortlich, um das Staatsganze zu kümmern. Dafür zu sorgen, dass die Notwendigkeiten geregelt werden und dass alle dabei an ihrem Platz sind. Die Wahrheit, oder besser gesagt, die Realität der demokratischen Willensbildung, also wie sie geht, wo sie anfängt, wo sie landet, die ist sowieso umgekehrt. Also ich habe darüber geredet, man kommt von Sorgen, Nöten der Bürger, man überführt sie alle in einen Bedarf nach einer Herrschaft, die sich um ihre Abhängigkeiten kümmert. Die Wahrheit ist meistens umgekehrt. Welche Themen oder Inhalte einen Wahlkampf bestimmen, um welche Themen sich die Nation dreht, ja, das entscheiden die Politiker sowieso selber. Das kennt man doch, da gibt es diesen Ausdruck: Es kommt ganz darauf an, dass Parteien, wenn sie erfolgreich sein wollen, und dass die Kandidaten, dass sie Themen rechtzeitig besetzen. Also, dass sie sie ins Zentrum des Wahlkampfs stellen. Und damit geben sie selbst vor, woran die Wähler sie messen sollen. Und manchmal heißt es, sogar relativ oft, es sei unverantwortlich, mit bestimmten Themen Wahlkampf zu machen. Und das gilt ungefähr für alle Themen, wenn man dazu aufgelegt ist. Jedenfalls für alles, was so richtig wichtig wäre oder existenziell. Also um das einfachste Beispiel zu nehmen, Wahlen in Kriegszeiten, das ist ja ganz heikel. Da kann man nicht einfach fragen, was die Leute wollen. Nicht einmal auf die geschilderte Weise. Das ist ja der Dauervorwurf. Mit der Politik Wahlkampf machen, das geht nicht, das ist unseriös. Worauf es dann ankommt, also bei der politischen Willensbildung, bei der Konkurrenz der Parteien darum, den Willen der Leute eben zu bilden. Das ist, wie man immer wieder erfährt, gerade bei der Besetzung von Themen, die Pflege und die Betonung von Unterschieden. Da muss eine Partei rechtzeitig daran denken, auch beim Regieren, muss eine Partei daran denken, dass sie sich gescheit unterscheidet von den anderen. Und das finde ich ganz aufschlussreich. Man merkt nämlich, wenn das quasi die Aufgabe von wahlkämpfenden Politikern ist, dann merkt man, es ist nicht so, weil es Unterschiede gibt, muss gewählt werden. Ja, weil es große Alternative gibt, deswegen muss es eine Wahl geben, die das entscheidet. Sondern umgekehrt, weil gewählt wird, müssen Unterschiede her. Da muss man sich von der anderen Seite abgrenzen. Und das ist einfach dieses kleine Ding, das ist ein so schöner Hinweis darauf, es sind Mittel, die Wahl, die politische Willensbildung ist. Die ganze Ansprache von Inhalten, Themen, kommen ja alle vor, dient dem oder soll zum Mittel werden für die Ermächtigung von einem bestimmten Politiker. Das ist die Klarstellung. Und dementsprechend läuft die Willensbildung immer. Hauptsache ist, immer durch rechtzeitige, wiederholte, zweckmäßige Verzerrung der Positionen der anderen Partei. Das ist die einfachste Möglichkeit, sich von den anderen zu unterscheiden. Man erzählt einfach Quatsch darüber, was die anderen eigentlich wollen. Man überzeichnet das. Manchmal tut man das in Form von eigenen Versprechen, die anderen sich nicht trauen zu machen. Vor allem aber, das kennt man aus der deutschen Demokratie, setzt man sich von den anderen dadurch ab, dass man sagt, wir schenken den Wählern reinen Wein ein. Und das ist auch insofern schön, also schön, nicht schön, sondern aufschlussreich, passend. Als damit gesagt wird, was gewählt werden soll. Wenn der reine Wein gewählt werden soll, ja, dann geht es eben darum, die Zumutungen, die sein müssen, gerade weil sie sein müssen, braucht Politiker, die genau das tun. Und das oder daran haben mündige Wähler, die Politiker zu überprüfen. Darum geht es also beim Wahlkampf. Das haben die Bürger in der Wahl zu leisten. Und es zeugt, ja, ich muss kurz wieder meinen Zettel kennenlernen. Es zeugt, also bei diesem Zirkus, von der Reife einer Demokratie, wenn die Kandidaten nur oder vorwiegend mit ihrer Führungsstärke werben. Also wenn das der Hauptinhalt der politischen Willensbildung ist. Sie treten, so kennt man das heutzutage, gleich als Führer einer ganzen Nation an, mit den dazugehörigen Qualifikationen. Ja, sie demonstrieren Führungsstärke und beweisen ihre Eignung für die Macht damit, womit? Ja, dass sie schon eine geschlossene Gefolgschaft hinter sich haben. Das ist ein schöner Beweis. Ja, dass ein Politiker eine Partei hat, die fast hundertprozentig hinter ihm steht. Wenn sie nicht ganz hinter dem jeweiligen Kandidaten stehen, dann sagt man, ja, in einer Demokratie wird eben diskutiert. Aber es ist zugleich klar, das sagen die Grünen immer wieder, der Höchstwert ist doch Geschlossenheit. Also gibt es natürlich mitten in der Demokratie die schöne Veranstaltung von Parteitagen, wo die Parteimitglieder sich hinstellen und möglichst lange und möglichst laut applaudieren und dann wird das gemessen, wie lange applaudiert wird, wie laut gerufen wird und wie viele Stimmen abgegeben wird. Da soll es möglichst hundertprozentig aussehen. Und das ist alles, es ist wirklich insofern sehr demokratisch, als damit die Hauptsache bewiesen wird. Die Eignung eines Politikers für die Macht in Reinform. Und in der Wahlwerbung, so wie man es meistens kennt, drücken die Kandidaten nichts anderes aus, das ist aber dreimal dick unterstrichen, als die Identität zwischen ihrer Person und der Größe und dem Erfolgswillen der Nation, der sie vorstehen. Und da ist das schönste, die schönste Wahlwerbung, dieser Plakat, Kanzler für Deutschland oder Kanzlerin für Deutschland. Und deswegen ist auch eigentlich das stärkste Argument, das ein Wahlkämpfer haben kann, das stärkste Argument, ihn zu wählen, besteht darin, dass er schon gewählt worden ist. Also, das war das kurze Kapitel Willensbildung. Wie auch sie auf nichts anderes zielt in der Demokratie, als das, worum es in der Veranstaltung der Wahl abgeht. Sorry, geht. Nämlich eine Zustimmung zu einer Herrschaft, die nicht zur Wahl gestellt wird. Zu Aufgaben, die nicht zur Wahl gestellt werden. Darum geht's. Dafür ist die Demokratie, sind ihre Hauptveranstaltungen da. Und das bringt mich zu meinem Schlusswort. Das alles, was ich jetzt erzählt habe, das zeugt nicht davon, dass die hiesige Demokratie ein schlechtes Angebot an die Bürger ist. Das will ich nicht sagen. Ich will sagen, dass die Demokratie ein einziger Anspruch an die Bürger ist. Dazu will ich ein paar Punkte klar machen oder zeigen, woran man das so schön sieht. Das kann man bei jeder Wahl daran merken, dass ein Bundespräsident sich hinstellt und sagt, Hauptsache er geht wählen. Und ihr kennt das, die Wahl, das Wählen gehen, wird nicht nur vom Bundespräsidenten eigentlich als ein Stück Verantwortung besprochen, eingefordert. Jetzt könnte man denken, steht da die Welt nicht Kopf? Die Leute haben eine Pflicht gegenüber der Demokratie. Nein, offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich kenne das so. Der Satz, wie, du gehst nicht wählen. Der ist definitiv nicht so gemeint. Mensch, da wäre ein Nutzen, den lässt du einfach links liegen. Was fällt dir da ein? Nein, damit ist gemeint, da gibt es eine höhere Verantwortung, eine Pflicht, die du nicht erbringst. Was fällt dir ein? Das kann dann ausbuchstabiert werden mit, dann kommt die AfD an die Macht. Da wird regelrecht damit argumentiert, was die Wahl leistet, nämlich die Ermächtigung von Politikern. Und da wird gesagt, das begründet eine Pflicht von deiner Seite, genau das zu tun und sich einzubilden, man könnte was verhindern. Als ob man irgendwas machen würde, außer ermächtigen. Nein, da wird die Wahl glatt und pur besprochen als Pflichtveranstaltung. In manchen Ländern, Australien, es gibt ein paar andere Beispiele, Belgien, wird es dann auch gleich zur Pflicht gemacht. Das ist der eine Punkt, den ich machen wollte. Der andere an der Stelle heißt, so sehr es wirklich egal ist, was der Wähler sich dabei denkt, wenn er wählen geht, was sein privates Motiv ist, sein eigener Beweggrund ist, ist es in fortschrittlichen Demokratien, also so nenne ich das mal Deutschland, eine ganz reife Demokratie, da ist es offenbar so, man soll nicht einfach als Inhaber eines besonderen Interesses wählen gehen. Das kann man machen, aber nicht ganz demokratisch ist das. Jedenfalls nicht wirklich mündig. Man soll nicht den Angeboten nachlaufen, die ein besonderes Interesse ansprechen. Leute, die das tun, manchmal sagt man, die sind ganz schön anfällig für den Missbrauch durch Politiker. Das sind welche, die ticken so, die könnte man eigentlich gut verführen. Wenn sie dauernd die Politiker daran messen, was sie für einen selber machen können. Nein, bei mündigen Demokraten soll das anders zugehen. Da soll man nicht von den Politikern verlangen, dass sie sich in die eigene Lage versetzen. Ja, und mal die Welt vom Standpunkt der Wähler aus betrachten, sondern umgekehrt. Verantwortliche Wähler tun genau das Gegenteil. Die setzen sich und die sollen sich auch, versetzen in die Lage der Politiker. Also genau umgekehrt. Mal die Welt von deren Warte aus betrachten. So geht oder so denkt ein verantwortlicher Bürger. Also wahre Demokraten denken gleich vom Staatswohl her, das regiert wird, wenn sie regiert wird, wenn über sie regiert wird. Und sofern ein demokratisches Volk sowas mit sich machen, also sowas macht oder vor allem mit sich machen lässt, ist es kein Wunder, dass Politologen und auch Politiker und auch Journalisten von der Stabilität schwärmen, für die demokratische Wahl gut ist. Es ist zwar so, dass, ich sage jetzt mal, solche Politologen, auch Politiker, auch Journalisten, dass sie dauernd von dem Risiko reden, dass ein Land eingeht, wenn es eine Wahl veranstaltet. Ja, das heißt immer wieder, ja, wenn Wahlkampf ist, wenn eine Wahl kommt, dann kann es ein bisschen unseriös werden, dann werden wichtige Sachen als bloß parteipolitisch verhandelt. Das kann heikel werden. Andererseits wird die Leistung der Demokratie in Bezug auf die umworbene Unzufriedenheit sehr gewürdigt, sehr geschätzt, mit der offenbar fest zu rechnen ist. Ja, dann bekommt diese Unzufriedenheit eben die Chance, sich zu äußern, nicht nur mit einer unzufriedenen Meinung, sondern mit einer echten Stimme, auf die die Politik hören muss. Ja, und die hört gern darauf, weil sie sowieso nur in Zustimmung besteht, diese Stimme. Es wird sogar davon geredet, dass die Wahlen ein Ventil sind. Schöner Ausdruck. Ja, also meistens ist es so, wenn man sagt, da entweicht Luft. Ja, dann ist es eben heiße Luft, was die Leute sagen. Das ist dann nicht das Bestimmende. Und das, um das, glaube ich, ein drittes Mal zu sagen, dieser Umstand, dass die Unzufriedenheit, mit der fest gerechnet wird, dass die im demokratischen Staat nicht verboten, nicht totgeschwiegen, nicht ignoriert wird, sondern glatt umworben, manchmal sogar geschürt, um sie zu überführen in einen Akt der Zustimmung zur Herrschaft. Das ist eine letzte, denkbar ja, deutliche Klarstellung zu der Demokratie als Mittel der Herrschaft. Und zwar als ziemlich perfektes. Als Mittel ihrer Stabilität und ihrer Handlungsfreiheit. Also, angesichts dessen, was die Demokratie in meinen knappen Ausführungen ist, weil die Demokratie so ist, deswegen habt ihr von mir keine konstruktiven Vorschläge gehört, wie man sie bessern könnte. Die sind auch nicht in dem Buch da hinten zu finden. Also keine Vorschläge darüber, wie man in ihr eben für mehr Bürgerbeteiligung sorgen könnte. Für eine engere Anbindung der Politik an die Bürger oder sonst was. Die Demokratie, wie es sie gibt, die verweist eben auf etwas anderes. Auf ein Herrschaftsprogramm, und zwar eines, das sich nicht etwa dauernd von den Bürgern entfernt, so dass die Frage ist, wie kriegt man da mehr Nähe rein, sondern es verweist auf ein Herrschaftsprogramm, das auf die eben ausgeführte Weise sich ein ums andere Mal mit den Bürgern zusammenschließt, da Nähe herstellt, eben auf die nützliche Weise, eben für die Zustimmung dazu, wozu sie nichts zu sagen haben. Und deswegen meine ich, es ist einfach nicht verbesserbar. So, und das ist mein trauriges Schlusswort. Es sind Einwände, Fragen gefragt, also Diskussion. Und nur um das gleich zu sagen, das muss nicht gleich in Form von einem Zweiergespräch stattfinden. Ich lasse nichts ausarten. Aber man kann sich ja auch aufeinander beziehen. Ja, der Erste soll anfangen. Ich glaube, man hört sich auch nicht schlecht in diesem Raum. Aller Anfang ist schwer.
Du hast gesagt, dass das beste Argument für den Herrscher ist, dass er bereits gewählt worden ist. Aber dabei zeigt doch die Realität genau das Gegenteil, dass immer wieder Menschen, die an die Macht gewählt werden, wie Trump oder Obama, auf die selbst verwiesen hat, dass die genau das Gegenteil von Herrscher sind. Ich verstehe das Argument.
Doch. Also ich hatte vorhin auf dieses Ding verwiesen, was ihr ja auch kennt, der Amtsbonus ist der schönste Bonus. Ja, ich habe dazu gesagt, es ist quasi das schönste Argument, das ein Politiker auf seiner Seite haben kann. Er sagt, ich habe es schon gemacht. Ja? Und du verweist darauf, ich habe ja auch selber vorhin erwähnt, da gibt es doch einen Artikel über Obama. Sein großer Spruch war genau das Gegenteil. Change, also gibt es auch den Wechsel wählen. Es gibt auch den schönen Ausdruck frischer Wind. So. Ja, was sagt man dazu? Was wird damit eigentlich gesagt? Was ist das für ein Argument? Ich mache alles anders. Nicht so wie der. Einfach alles anders. Besser. Ich finde, das eine Auffällige ist, wovon lebt eigentlich. Und es stimmt schon, das ist ja ein beliebtes Argument. Wovon lebt das? Der erste Punkt. Das lebt offenbar von der Vorstellung, das Problem, das man hat. Sagen wir mal, nach wie viele Jahren war Merkel an der Macht?
16.
Und Kohl?
Auch.
Okay. Da wird gesagt, das Problem, das wir haben, da ist der Typ einfach nicht, ist einfach zu lange in der Macht gewesen. Und es ist eine so unbestimmte Weise, irgendein Problem zu bestimmen. Da kommt einfach kein Stück Politik vor. Na, es wird nicht gesagt, dies taugt nichts, das taugt nichts, sondern es braucht überhaupt einen Wechsel. Das ist ein Standpunkt, der sich überhaupt nicht darauf bezieht, was ein Politiker macht, was er den Bürgern einbrockt, was er denen verspricht, sondern es stellt sich schlicht auf den Standpunkt, das muss alles anders werden, dann wird es besser. Und es ist insofern, man kann sagen, es ist die Weigerung, konkret zu werden, aber das ist die Weigerung, irgendeine Unzufriedenheit, die es gibt, auf einen Grund in der Sache zurückzuführen. Sondern auf genau das, was das einzige Angebot in der Wahl ist, mal neuer, der rankommt. Der allein deswegen besser sein soll, weil er frisch ist. Und jetzt wäre die Frage, das soll mir einer nachweisen, dass irgendwas, was sagen wir mal, die unzufriedene Lage eines Bürgers ausmacht, daher kommt, dass ein Herrscher länger an der Macht gewesen ist. Also das finde ich so befremdlich an dem Argument, es braucht frischen Wind. Es braucht einer, der das anders macht, als der Typ an der Macht.
Du hast ja in deinem Vortrag am Ende noch dieses Stichwort Ventil, ne, untergebracht. Und das geht ja auch in so eine Richtung, dass erstmal klar ist, Wahl, die ist schon auch immer deswegen wieder fällig, weil Unzufriedenheit ja auch nicht ausbleibt. Also wenn du jetzt daran erinnerst, ja, Politiker stellen sich immer wieder hin und verweisen gerade darauf, was die anderen ihnen eingebrockt haben, und deswegen soll man sie gerade nicht wieder wählen, sondern wen anders. Das Interessante ist ja, gerade weil die einzige Antwort, die einzige Alternative auf euch ist was eingebrockt worden heißt, es muss wer anders besser regieren. Weil das überhaupt das Einzige ist, worum es in der Wahl immer wieder geht. Das klar ist, es ist gesagt worden, es kommt immer das Gleiche raus. Dass am Ende wieder einer regiert und dann ganz notwendig Unzufriedenheit stiftet, das ist das immer wiederkehrende Resultat. Und deswegen gibt es beides. Es gibt den Versuch, den Regenten daran schlecht zu machen, was er den Leuten eingebrockt hat. Und es gibt den Bonus, dass, weil ja eh klar ist, das Einzige, was zu haben ist, wieder Herrschaft ist, der den Amtsbonus aber dann gerade deswegen genießt, weil er zwar lauter Unzufriedenheit gestiftet hat, aber jedenfalls unter Beweis gestellt hat, dass er das kann.
Ich denke dazu, dass es, das, was das Phänomen, was du da zitiert hast, das ist ja gerade das Schöne. Wenn diese Veranstaltung mit der Regierung und der Opposition so abläuft und es diese Argumente und diese Angebote gibt, dann wird dadurch quasi sichergestellt und geleistet, dass die Unzufriedenheit, die sich mit der gemachten Politik notorisch einstellt, dass die nie gegen die Veranstaltung spricht. Also das, die Unzufriedenheit, die fällt an, aber die soll sich kaprizieren und kapriziert sich dann auch auf das Personal, was aktuell in der Verantwortung ist. Und so schafft es die Demokratie, dass die Unzufriedenheit, die mit dem Regieren aufkommt, nie gegen die Notwendigkeiten spricht, die in dem Vortrag jetzt mal ausgeführt wurden, als wie steckt eigentlich ein ganzes Staatsprogramm in diesen Ämtern drin. Also nie spricht das gegen den Kapitalismus und gegen seine sozialen Nöte und sowas. Und es spricht auch nicht gegen die Veranstaltung, wie die Herrschaft organisiert wird, also gegen die Demokratie, sondern es spricht gegen den bisherigen Kanzler. Das ist schön, weil dann kann man immer unzufrieden sein. Und was dabei rauskommt, ist die Zustimmung zum alternativen Kandidaten. Und 4 Jahre später kann man das gleiche Spiel wieder spielen, wenn man will, oder man stürzt sich auf die andere Seite und lässt dann doch mal den Amtsbonus auf sich legen. Das sind halt die Alternativen, die man dann hat.
Das erklärt aber noch nicht wachsende Wahlenthaltung. Da geht es ja wohl nicht um die Alternative, sondern um die Veranstaltung.
Inwiefern? Was meinst du denn?
Vorhin ist ausgeführt worden, dass ja nicht alle zur Wahl gehen, in der DDR oder was weiß ich wo, sondern dass ein vielleicht nicht unbedeutender Teil nach einiger Zeit nicht mehr zur Wahl geht und die Alternative nicht für so attraktiv hält.
Ja, aber das fällt doch quasi unter die Kategorie, wie sie vorhin schon mal erläutert wurde. Wenn einer nicht zur Wahl geht, mag er 1000 Gründe haben, mag sich von alles Mögliche dabei einbilden, was er der Politik jetzt eins auswischt. Was er nicht, dass die ganzen Sprüche passt ihm nicht. Alles denkt er sich, wenn er nicht hingeht. Und was macht er? Ja, die einen machten ein Kreuz und er macht keins. Was dann daraus wird, aus Nichtwählerstimmen, da kann man erstmal sagen, da wird überhaupt nichts draus. Also aus dieser komischen Art der Kritik, wo Sie meinen, oder du, das wäre quasi noch viel grundsätzlicher. Die Wahrheit davon ist, das ist noch viel labberiger, als wenn man ein Wechselwähler wäre und meinen würde, also nehmen wir jetzt mal den anderen. Weil es hält an der Ermächtigung nach dem Prinzip, wer die meisten Kreuze kriegt und wer regiert, ändert es überhaupt nichts. Es ist nur, die ganze Veränderung findet in der Einbildung dessen statt, der das Kreuz diesmal nicht macht.
Wollte nicht gesagt haben, es handele sich um ein Dilemma, sondern um ein Trilemma. Es gibt nämlich noch einen dritten Aspekt. Mehr wollte ich nicht gesagt haben.
Das habe ich nicht verstanden.
Redner vor mir haben ausgeführt, dass eben durch diese Art von Veranstaltung entweder die Regierenden gewählt werden, weil sie es ja bisher gemeistert haben, wie auch immer, oder nicht richtig gemeistert haben, dann wird die Alternative gewählt. Aber das ist erst eine zweifache Betrachtung zwischen zwei Polen, Polarisierung. Es gibt noch den dritten Pol aus meiner Sicht. Der dritte Pol ist Abwendung von dieser Art von Veranstaltung. Aber als befohlen, nicht jetzt unbedingt als Parteinahme meinerseits.
Aber als Bildes aufzubauen, das ist ein bisschen misslich, denn es ist ja zum Beispiel durchaus bekannt, dass immer heimlich darauf geachtet wird, darauf, wie hoch ist die Wahlbeteiligung und die Wahl, das Nichtwählen. Das hat eben den Mangel an sich und deshalb wird es auch von der Politik so ein bisschen bemerkt. Den Mangel, dass es keine ausgesprochene in der Wahl aktiv Betätigte, kein ausgesprochenes Einverständnis ist. Und auf dieses legt aber eben gerade die Demokratie sehr starken Wert.
Ja, wie hält sich das jetzt alles zueinander? Also, mal mein Stand zusammenzufassen. Es war ja bezogen auf diesen Punkt Amtsbonus. Ja, darauf wurde Bezug genommen. Und das ist ja diese, also das ist ja der erste Punkt, das ist dieser schöne, man könnte denken, dieses zirkuläre Argument, ich kann gut regieren, weil ich schon gemacht habe. Dann kann man sagen, es ist ganz schön zirkulär, aber lässt tief blicken auf den Sinn der Wahlveranstaltung. Es geht sowieso ums Regieren von feststehenden Notwendigkeiten. Dann gibt es den komplementären Standpunkt dazu, nämlich, jetzt muss man sagen, also es gibt den komplementären Standpunkt, der heißt frischer Wind, und ein abgestandeneres Vorurteil über die Politik gibt es nicht. Nämlich das Problem, die Probleme, die liegen daran, dass einer zu lange dran ist, es eine andere Führung braucht. Und dieses, jetzt kann man sagen, dieses Urteil dafür ist die Opposition quasi professionell zuständig. Ein ums andere Mal den Standpunkt eben professionell zu vertreten, dass alles daran liegt, dass die falsche Führung dran ist. Auch das lässt tief blicken, worum es in der Demokratie und in der Wahl geht, die Verwandlung von Unzufriedenheit in eine Variante desselben, nämlich in eine andere politische Führung. Dann gibt es, und das wäre das Tri in dem Trilemma, wobei ich glaube, nicht das Lemma so gut passend ist, aber es gibt ja die andere Möglichkeit, einfach nicht zu wählen. Und das stimmt schon, das wird immer beliebter. Ja, also das ist jedenfalls die Sorge, es gibt immer mehr Nichtwähler, es gibt immer mehr einen Standpunkt, der heißt Politikverdrossenheit, beziehungsweise auch Wahlverdrossenheit. Und da herrscht der Standpunkt, ach, es bringt sowieso nichts. Ja, es bringt sowieso nichts, wählen zu gehen. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein verkehrter Standpunkt. Es ist nicht wahr, dass man sagen kann, wählen bringt sowieso nichts. Es ist viel schlimmer. Also, nach dem Vortrag müsste man sagen, es ist viel, viel schlimmer, als dass die Leute einfach nichts machen. Die machen sogar was extrem Entscheidendes. Das hatte ich vorhin gesagt, in dem Maße, wie alle Notwendigkeiten und Aufgaben feststehen, da wird die Bürgerbeteiligung nicht weniger wichtig, sondern umso wichtiger, wegen dem, worum es dabei geht. Deswegen, und so hätte ich den Kollegen verstanden, deswegen hängt zwar nichts davon ab, ob die Leute nicht wählen gehen. Ja, dann sind die Zahlenverhältnisse halt anders, eine Mehrheit kommt sowieso immer raus. Einerseits hängt nichts davon ab. Aber andererseits, gerade weil es bei der Wahl um Zustimmung geht, ist die Politik total interessiert daran, dass überhaupt gewählt wird. Richtig getrennt davon, was gewählt wird. Einen schöneren Beweis dafür, worum es geht, kann man nicht sagen. Da geht es wirklich nur um das positive Verhältnis der Untertanen zu der Herrschaft. So, das ist dann der dritte Standpunkt, nämlich Amtsbonus, Change, Hauptsache wählen gehen. Alles Zeug von den gleichen Listen.
Ich will nochmal unterstreichen, wenn man sagt, zumindest bei uns in Deutschland gibt es die Möglichkeit, nicht zu wählen. Da ist das vielleicht eine moralische Pflicht, aber keine rechtliche. Da kommt nicht die Polizei, wenn ich nicht zur Wahl gehe. Das ist so. Aber das relativiert eigentlich überhaupt nicht die Auskunft, dass in der Wahl eine Absage an diese ganze Veranstaltung nicht vorgesehen ist. Ich finde, das merkt man erstens daran, dass ausgerechnet in den stabilsten, in den bestfunktionierendsten Demokratien die Wahlbeteiligung notorisch ziemlich niedrig ist. Das macht in dem Sinne offensichtlich überhaupt Sinn, auch wenn die Politiker sich darüber beschweren. Die Wahl leistet das Gleiche. Und ich finde, man merkt es auch daran, selbst wenn dann immer wieder verhandelt wird, gerade in aktuellen Zeiten, ja, wo die AfD so prominent ist, inwieweit ist das denn womöglich wirklich als ein Protest gemeint, als eine Absage an die übrigen Parteien gemeint. Auch da, finde ich, merkt man jedenfalls, nicht zur Wahl zu gehen, hat im Resultat eigentlich das gleiche Ergebnis. Was das heißt, das sagen einem die Politiker, die gewählt worden sind. Das ist überhaupt keine Absage an die Veranstaltung, sondern das hat einfach das gleiche Resultat.
Gut, jetzt haben wir den Wechsel abgewirtschaftet sozusagen. Gibt's, machen wir weiter so. Aussitzen ist auch eine Technik in der Politik.
Ergibt sich denn aus dem Wahlgang tatsächlich eine positive Zustimmung? Weil, okay, ich habe jetzt ich habe den Vortrag jetzt aufmerksam gehört, ich habe durchgeblickt, der ganzen Veranstaltung sind sowieso enge Grenzen gesetzt, was das Ziel ist und so weiter. Und dann kann ich ja trotzdem sagen, okay, ich habe aber jetzt nur die Wahl zwischen, sagen wir mal, zwei Kandidaten, dann hole ich Kandidat A, weil mir da die Nase besser gefällt oder weil der irgendwie sagt, ich muss zwar auch die Knute auspacken, aber ich haue nicht gerade so fest wie der andere drauf. Und dann ist es ja immer noch, ich habe ja sowieso, also wenn ich wegbleibe, kriege ich die vorgesetzt, wenn ich hingehe, kriege ich die vorgesetzt. Daraus ergibt sich dann nicht unbedingt, also quasi als hätte ich eine Pistole vor der Brust, Geld oder Leben. Da kann ich mir zwar aussuchen, Geld oder Leben, aber im Endeffekt stimme ich trotzdem nicht zu, ausgeraubt zu werden. Ist das dann nicht so ähnlich, wenn ich zur Wahl gehe, weil ich dann auch sage, okay, ich hole halt was geringere Übel tatsächlich dann, warum auch immer, aber es ist ja keine Zustimmung zu diesem ganzen System, sondern das System ist unabhängig von meiner Wahl ja dann da.
Der Satz, glaube ich, geht nicht, dass man sagt, es ist keine Zustimmung zum System, weil das System sowieso da ist.
Kannst du erstmal wiederholen, was er gesagt
hat? Mach es einmal selber und ich stehe auf.
Also ich habe gemeint,
dass das System unabhängig von meiner Wahl ja fortbesteht. Und von da, ob es dann wirklich eine direkte Zustimmung zu diesem System ist, weil ich ja weiß, im Endeffekt, ich kann ja zwar quasi die Nase aussuchen, wenn ich da wähle, aber halt das gewählt wird und sowas. Ob ich dem jetzt zustimme oder nicht, ich weiß ja, es wird trotzdem gewählt werden, es wird trotzdem jemand vorgesetzt werden. Und ob dann wirklich der sich eine Wahl trifft, schon als Zustimmung gewählt wird, oder ich habe jetzt halt diese dumme Situation, in dem System zu leben, also versuche ich wenigstens das Beste draus zu machen, ob es mir passt oder nicht in diesem Gesamtkontext jetzt halt.
Ja, aber der Vortrag war ein Antrag. Der
war auch ein bisschen länger.
Ob du, wenn du dies machst oder jenes machst. Ich habe den Vortrag so verstanden, warum die Politik die Demokratie macht, weil sie sich dann auf die Unzufriedenheit derer berufen kann, deren Unzufriedenheit sie jeden Tag produziert. Das ist die Leistung und so wie du das darstellst, sagst du, ja, hier stehe ich und da ist das System und das juckt nicht, ob ich jetzt wähle oder nicht, das ändert ja sowieso nicht.
Das war auch ein...
Aber er hat die Sache doch umgekehrt aufgezogen. Er hat doch aufgezogen, egal ob einer jetzt richtig dafür ist oder für die AfD oder Nichtwähler oder das ganze Verfahren, egal welche Stimme für irgendwen da braucht, ob ein Change rauskommt oder einer wiedergewählt wird, der das schon dreimal gemacht hat. Der ganze Bezug, der auf den Bürger und dessen Wille organisiert ist, ist funktional und produktiv für dieses System, von dem du sagst, ja, das steht ja auf der anderen Seite. Das gibt es ja sowieso. Der Zusammenhang ist das, wer ist der Witz. Und nicht, das sind zwei getrennte Welten.
Okay, ich habe es dann anders verstanden. Ich habe so verstanden, dass dann quasi durch den Wahlvorgang die Unzufriedenheit in eine Zustimmung umgewandelt wird.
Mhm. Aber das in eine ist sehr abstrakte.
Ja. Jetzt doch sogar deine Systemkritik.
Also ich dachte, es ist ja kein, das System dann da quasi immer, das ist immer noch die Kritik an dem System. Aber solange das System da steht, ob ich das jetzt so gut nutze, wie es halt geht, auch wenn es sehr begrenzt ist, oder ob ich es ganz links liegen lasse, das ändert doch nichts dann an meiner Zustimmung zu diesem System in dem Moment, oder?
Der Vortrag ist ja damit eingestiegen, mit dieser Klarstellung, die Wahl schlecht zu finden, ist überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal von Kommunisten, sondern das ist der Standpunkt, mit dem man wählen geht. Es ist ja überhaupt immer so, dass die Leute unzufrieden sind und dass sie auch wissen, wenn sie den Scholz wählen oder wenn sie den Merz wählen oder sonst wie, dann wird das garantiert nicht dazu führen, dass sich das einfach erledigt. Das weiß jeder. So, dass man sich dabei aber darauf einlässt, dass, ganz wie du sagst, man will ja zurechtkommen, es doch aber schon mal besser ist, wenn einer drankommt, der Folgendes besser beherzigt, der sich, was weiß ich, härter um Ausländer kümmert oder was man halt so als Gesichtspunkte vor der Nase hat bei der Wahl. So, das ist überhaupt, das ist die Zustimmung, die in der Wahl organisiert wird. Da geht es gar nicht darum, dass man unbedingt mit Begeisterung, das macht eh niemand, ja, zur Wahl geht und denkt, jetzt rette ich die Welt. Das gibt es überhaupt nicht. Sondern genau der Standpunkt, von dem du jetzt sagst, aber naja, ist es denn schon das, ich will doch nur zurechtkommen und dann ist es doch schon mal besser. Ja, das ist überhaupt genau die Zustimmung, um die es geht. Dass man sich von der Warte darauf einlässt, dass es genau deswegen darauf ankommt, dass einer das Regieren, das Herrschen in diesem Land besser macht. Dass man sich auf diesen Übergang einlässt. Ne? Dass man sagt, okay, was auch immer mir nicht passt, es ist aber schon mal besser, wenn der Merz regiert und nicht mehr der Scholz. Das ist das ganze Ding. Das ist die Zustimmung, die das Produktive ist, was in der Wahl überhaupt organisiert wird. Und deswegen ist das, was du jetzt dir überlegst, ist das nicht vielleicht schon mal was anderes? Man hat ja immer noch Vorbehalte. Das ist gar nicht eine Besonderheit. Das gehört zu dieser Zustimmung notwendig dazu. Also insofern... nicht, sondern genauso ist sie gemeint.
Okay, das hat es mir klar gemacht. Danke.
Es ist halt auch so, wenn jemand sich auf den Standpunkt stellt, naja, was soll ich denn jetzt machen? So ist es eben. Vorhin hieß es, das sei nicht nur ein Dilemma, sondern vielleicht ein Trilemma des Wählers. Vielleicht habe ich das auch missverstanden, aber ich denke mich jetzt mal so rein. Ja? Was soll ich denn machen? Das eine ist blöd, das andere ist blöd, das dritte ist blöd. Ne? Naja, und dann überlegt man so rum, ja, aber vielleicht wenigstens, wenn ich schon gefragt bin, dann, und zwar bei, auch noch aussuchen darf, dann suche ich mir doch wenigstens was aus und wenn ich es mir nur ein bisschen einbilde, dass es vielleicht besser wäre. Das ist genau die Stellung, die die meisten Leute ja an den Tag legen. Die denken ja noch nicht mal das Prinzip der Wahl, sondern die denken, ich habe eine Auswahl, dann nehme ich sie halt. Wenn das die Stellung ist, dann bleibt man auch garantiert als das unterwegs, als dass man vorgesehen ist. Und zwar in jeder Hinsicht, ob man wählt oder nicht. Eigentlich geht es darum, einmal die Stellung einzunehmen, in was bin ich eingebaut, und ich mache mir das mal bitte schön klar, in was für einem, in diesem Fall, sehr gut durchorganisierten Herrschaftssystem mit Auswahl, damit diese Herrschaft sehr reibungslos weitergehen kann und ihren Weg geht. In das bin ich eingebaut. Da verbietet sich dann ein bisschen aber auch die Frage, ja, wenn es schon so ist, bitteschön, dann möchte ich jetzt mal ein Kreuzchen machen am wenigsten schlimmsten. Sondern dann wäre es ja tatsächlich die Frage, dann ist es tatsächlich ein ganzes System, zu dem ich vielleicht gar nicht mehr Ja sagen will. Das ist ein bisschen was anderes als die Frage, was mache ich denn jetzt mit meiner blöden Ja-Stimme?
Ich wollte bei dir nochmal nachfragen, du hast, also ob ich dich da richtig verstanden habe, du hast gesagt, das System steht doch sowieso fest. Und dann hast du den Schluss gezogen, dann kann ich doch auch wählen gehen. Also sollte das das Argument sein, das System steht sowieso fest, dann kann man doch wählen, weil da macht man sowieso nichts falsch, oder?
Nee, das sollte nicht das Argument sein. Das war mir, ich hatte herausgehört, dass das quasi in so eine Zustimmung, aber das hat es mir schon vorhin schon klar gemacht, also das okay. War es nicht.
Also beide so. Ich kann mich hier erstmal zurück.
Also es ist ja irgendwie vielleicht nochmal als Nachtrag, weil du das jetzt so ansprichst, ist ja eigentlich eher umgekehrt. Also nicht, naja, wenn das System eh feststeht, und natürlich steht es fest, das steht ja gar nicht zur Wahl. Ne? Das ist ja auch vorgekommen. Das, was in der Wahl organisiert wird, das ist ja nicht die Entscheidung, wie wollen wir es miteinander machen, sondern man kriegt ja wirklich bloß, aber eben die Kompetenz zugesprochen, dass man ermächtigt. Das ist es. So. Und da würde ich eigentlich sagen, das muss man umdrehen. Da muss man sagen, so eine Entscheidung, die gibt es überhaupt nur, wenn die Wahl nichts ändert. Wenn unterstellt ist, dass das System nicht in Frage steht. Das ist gar nicht die, quasi die relativierende Bedingung, dass man sagt, solange das nicht der Fall ist, macht ja auch das Wählen nichts. Sondern es ist genau umgekehrt. Die Leistung der Wahl lebt überhaupt davon. Dass die Frage, wie geht es hier eigentlich zu, dass die nicht auf dem Tisch ist.
Weil wenn das so ist, dann laufen die Wahlen auch ganz anders ab. Also dann ist Wahlkampf keine Metapher in dem Sinne. Und
ja, wenn die Entscheidung wirklich nichts sein soll als ja, ja, dann ist wirklich notwendig unterstellt, dass alles, wozu man ja, dann einfach fix und fertig feststeht. Wenn da irgendwie was dran zu rühren ist, dann entscheidet die Wahl ja automatisch wirklich mehr als bloß das ja. Dann ist sie natürlich was anderes.
Und das ist dann schön, weil dann heißen, also wenn es so abläuft, dann sagt man dazu, das sind nicht gefestigte Demokratien. Und das, man merkt, das heißt dann, also früher hat man das öfters gesagt, das sind, man merkt, manche Länder sind nicht reif für die Demokratie. Und die Reife einer Demokratie, die besteht eben, in, wie es der gesagt hat, in der Festigkeit, dem, worum es geht. Also darin, dass nichts Substanzielles in Bezug darauf zur Wahl steht, dass Einigkeit darin herrscht. Ja, wenn die Wahl darin besteht, wer macht es am besten? Ja, dann kann man noch und noch wählen. Auch ein schöner Beweis.